In unserer Feiertagsreihe über geheime Leidenschaften spreche ich heute mit Thomas Michael Seibert. Er ist Jahrgang 49, hat Jura und Philosophie in Berlin und Mainz studiert, war 30 Jahre lang Richter, auch als Vorsitzender einer Straf- und Zivilkammer am Landgericht Frankfurt, und er war Honorarprofessor der Rechtswissenschaften. Sie, liebe Hörer, kennen Professor Seibert aus der Kontrafunksendung Der Rechtsstaat. Und falls nicht, sollten Sie unbedingt mal reinhören, auch und gerade, wenn Sie kein Jurist sind, denn dort bringen Ihnen Fachjuristen staatsrechtliche und andere juristische Themen verständlich und nicht im vollständigen Anwaltschinesisch nahe. Herzlich willkommen, Thomas Michael Seibert.
Ich begrüße Sie auch.
Sie haben schon immer das Recht mit dem Philosophischen und Schöngeistigen verbunden. Sie schrieben über Goethe in der Tradition juristischer Rhetorik und veröffentlichten zur Semiotik des Rechts. Nun ist Semiotik ja die Lehre der Zeichen und ihrer Bedeutungsgehalte, gehört irgendwie in die Linguistik und in die Philosophie. Aber was bitte ist denn die Semiotik des Rechts?
Die zeichenförmige Erscheinung, und das ist nicht nur eine sprachförmige. Das ist eigentlich der Einstieg in die Rechtspraxis insgesamt. Jeder, der ein Gericht besucht, hat das Gefühl, dass allein das Ersteigen von Treppen ein Teil des Auftritts ist. So soll das auch sein. Und so haben es frühere Jahrzehnte, Jahrhunderte gestaltet. Die letzten 50 Jahre wurden damit gestaltet, dass wir alle auf einer Ebene sitzen, an einem runden Tisch. Ganz hat sich das nicht realisiert. Das Gericht ist immer noch etwas erhöht. Es hat im Übrigen trotz aller Diskussionen Roben an. Das war mal umstritten. Und es tritt auf und tritt ab. Das ist der Gegenstand des Fernsehens. Das sind alles Zeichen, die offensichtlich gegeben, gesendet und man weiß nicht genau, in welcher Form sie verstanden werden. Das ist das eigentliche Geheimnis dabei, weshalb man Semiotik studieren muss.
Also auch die Inszenierung des Rechtsstaates, was ja zu einer ganz entscheidenden Frage führt, gerade so mit Blick auf die letzten Jahre. Gibt es denn den Rechtsstaat in Deutschland eigentlich noch?
Oh ja, das ist eine Frage, die eigentlich nur im Audimax beantwortet werden kann, wenn man einigermaßen seriös ist. Da Sie die philosophische Neigung angesprochen haben und ich hinzufügen darf, Vorlesungen und Seminare halte ich nach wie vor. Diese nicht geheime Leidenschaft ist geblieben. Der Rechtsstaat ist eine philosophische und juristische Idee gewesen. Er war von Anfang an gefährdet. Er war nie wirklich präsent, sondern immer im Kommen. Das war eine Idee des 19. Jahrhunderts, um die Macht der Monarchien, die Despotie, die Aristokratie zu begrenzen. Und hat sich ins 20. Jahrhundert hinübergerettet auf eine Weise, die zu sehr Form geworden ist. Wir begnügen uns damit, eine Verfassung zu haben. Wir begnügen uns mit dort eingeschriebenen Rechten und sagen uns dann, nun, wenn es Gerichte gibt, die auf- und abtreten und wenn sie Urteile verkünden, dann muss der Rechtsstaat da sein. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, ist dringlicher als je. Und wenn man sie beantworten will, dann muss man sich mit Konzepten, mit Ideen des 19. Jahrhunderts beschäftigen. Das ist ein anderes Stück Semiotik.
Dem wollen wir uns in dieser Sendung heute vielleicht nicht mehr zuwenden. Sie werden es in Ihrer Sendung Der Rechtsstaat tun. Was ist denn nun die geheime Leidenschaft eines Juraprofessors?
Den Zusatz würde ich da weglassen. Juraprofessoren oder überhaupt Juristen haben ganz unterschiedliche Leidenschaften. Das Recht drängt aus der Sachlichkeit hinaus zu Aktivitäten, die mit ihm selbst nichts zu tun haben. Ich kann es in zwei Sätze fassen. Ich zeichne und male oder ich male und zeichne. Das ist nicht dasselbe. Aber man kann es hier jetzt nicht vorzeigen. Man kann mit Zeichnungen anfangen, in die zur Verfremdung gemalt wird, nicht nur drei Kringel. Und man kann, Max Ernst hat es mal genannt, den Schrecken der weißen Leinwand möglichst schnell überwinden und sie in eine farbige Fläche verwandeln oder noch besser gar keine Leinwand verwenden, sondern harte Materialien, die man vorfindet. Und wird erstaunt sein, wenn man hineinzeichnet und sich auf die Formen einlässt, die man vorfindet, was sich dort entdecken lässt. Das ist schon ein wirkliches Leidenschaftsmerkmal und ist in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren eigentlich, als Dekalkomanie von den Surrealisten so bezeichnet worden.
Höre ich daraus, dass Sie eher der abstrakten Kunst zuneigen? Also sind Sie eher ein Jackson Pollock als vielleicht ein Michelangelo?
Gar nicht. Also unprätentiös fängt man an wie alle, man zeichnet. Das tun die Kinder in der Schule, zu Hause und überall. Erwachsene tun es übrigens auch. Richter tun es. Weil Hauptverhandlungen nicht immer spannend, sondern oft langweilig sind. Was man daraus macht und ob man sich damit zufrieden gibt, ob man es so lässt, wie es ist, wie man es gerade vorfindet, das ist die eigentliche Frage der Gestaltung. Die beantwortet jeder unterschiedlich. Das ist eigentlich der Leidenschaftentest. Hält man sich selbst mit seinen Produktionen aus?
Nun, wenn ich schon einen Künstler und Juristen am Haken habe, muss ich das natürlich auch schamlos ausnutzen. Bei einer Auktion bei Christie's wurde 2017 das Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci für rund 450 Millionen Dollar verkauft. Das kann man vielleicht gerade noch nachvollziehen als Investition eines Großkünstlers der Menschheit. Da macht das durchaus Sinn. Aber in derselben Auktion wurde auch ein Gemälde namens Untitled von Cy Twombly verkauft. Es zeigt nichts anderes als ein paar rote, klecksige Kringel auf einer 3x5 Meter großen Leinwand und es brachte über 46 Millionen US-Dollar ein. Und da gibt es ja oft den Verdacht, der wird hier und da kolportiert, dass bestimmte Kritiker und Journalisten bestimmte Künstler ein wenig, ich sag mal, anschieben, um höhere Preise zu ermöglichen, von denen sie dann möglicherweise profitieren. Sind natürlich alles nur Gerüchte in der Kunstszene. Wäre das aber nicht ein Fall für den Staatsanwalt?
Die meisten Fälle, über die man sich ärgert, sind keine für den Staatsanwalt. Mit dem Strafrecht wird das Leben nicht bewältigt. Was Sie beschreiben, ist ein typisches Phänomen der postmodernen Semiotik. So hat sich Kunst seit dem 20. Jahrhundert entwickelt. Es wurde darüber geschrieben, es wurde hoch und runter geschrieben. Wenn Sie die Sendung hier geheime Leidenschaften nennen, dann haben Sie schon recht. Ich habe mich an diesem Markt niemals beteiligt und wünsche allen, die das tun oder tun müssen vielleicht, weil das Malen und Zeichnen ihr Broterwerb ist, einen festen Charakter und ein Aushalten solcher Schreibuntugenden. Aber die sind ein Semiotikphänomen. Man schreibt über etwas, was man sieht und nicht sieht. Auch das, was man nicht sieht, ist Bestandteil der Kunst. Ich habe ja gesagt, Juristen schreiben in den Pausen, sie zeichnen je nachdem, auch während der Verhandlungen. Das mögen 3 bis 6 Kringel sein. Von mir aus gesehen würde ich es dabei nicht bewenden lassen. Aber wenn das jemand tun kann, und wenn es andere in irgendeiner Veranstaltung abnehmen, dann ist das zweifellos ein semiotischer Erfolg. Der mag manipuliert werden, man mag der Meinung sein, das müsse unter dem Gesichtspunkt des Betrugs, der Börsenbetrug ist unter diesem Gesichtspunkt inzwischen technisiert worden und da gibt es ja auch entsprechende Firmen, die sich auf nichts anderes verstehen. Cy Twombly ist eine semiotische Ausnahme und hat Sachen produziert, mit denen man sich beschäftigen sollte. Es geht nicht nur um die Zahlen, die dafür gezahlt werden.
So gerne ich jetzt mit Ihnen noch über Semiotik und das Verhältnis von Recht und Macht, Recht und Wirklichkeit sprechen möchte, würde ich doch gerne nochmal das Verhältnis von Recht zu den gesellschaftlichen Realitäten ausloten. Es wird ja immer wieder mal darüber berichtet, dass es möglicherweise politisch motivierte oder beeinflusste Ermittlungen von Staatsanwälten oder gar Entscheidungen von Richtern gibt. Was müssen wir denn tun, um den Rechtsstaat wirklich unabhängig zu machen, dass Richter und Staatsanwälte wirklich unabhängig arbeiten können?
In der Tat, das war die alte Rechtsstaatsidee des 18. Jahrhunderts schon, die man bei Montesquieu aus der Nähe studieren kann. Die Juristen, die Amtsträger, die Richter, die Staatsanwaltschaft entstand erst kurze Zeit später, unabhängig zu machen, sie als dritte Gewalt überhaupt zu etablieren. Der Prozess ist keineswegs abgeschlossen. Er ist nie in der Form realisiert worden, in der sich Rechtsphilosophen das gedacht und gewünscht haben. Der Prozess, Gerichte und Rechtsanwendung unabhängig zu machen, ist im Gange, ist im Kommen und wird gestört dadurch, dass Politiker Gerichtspositionen besitzen. Dass man von Gerichtspositionen aus, wenn sie denn nur öffentlichkeitswirksam genug sind, in politische Positionen vorteilhaft wechseln kann. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, mit der der Rechtsstaat zu kämpfen hatte, solange man von ihm sprach. Der Vorteil, den ich sehe, der besteht darin, dass wir nach wie vor, mehr vielleicht als vor 40 Jahren, über den Rechtsstaat sprechen.
Ja, wahrscheinlich ist die Gesellschaft aufgerufen, weiter am Rechtsstaat zu arbeiten, auch weiterhin an guter Kunst zu arbeiten. Sie, liebe Hörer, können die Gemälde von Thomas Michael Seibert oder auch seine Zeichnungen im Kontrafunk naturgemäß nicht hören. Aber seine Expertise zum Rechtsstaat in der gleichnamigen Sendung hier im Kontrafunk, immer Freitag mit der Premiere. Herr Professor Seibert, alles Gute fürs neue Jahr.
Vielen Dank.